Schichtwechsel, ein Pflegepodcast aus der Uniklinik RWTH Aachen.
Wenn man morgens kommt, man hat wirklich immer schon einige glückliche Gesichter, die sehnsüchtig darauf warten, dass du halt einfach ankommst. Mit Kindern ist nie jeder Tag gleich, einfach weil man die Veränderungen sieht und man ja auch weiß, dass man einfach ein Teil davon ist oder war. Und das ist ein absolut schönes Gefühl.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Schichtwechsel. Mein Name ist Doreen und ich muss sagen, eine Freundin von mir, die ist vor kurzem Mutter geworden, ein sehr süßer kleiner Fratz, den sie derzeit nicht aus den Augen lässt oder einem Fremden übergibt, beziehungsweise einem Fremden anvertraut. Und doch wird sie genau das in gar nicht allzu langer Zeit tun, so wie auch viele andere Mütter und Väter in Deutschland jeden Tag ihr Kind in eine Kita bringen und damit in die fürsorglichen Hände und die fürsorglichen Arme von Erzieherinnen und Erziehern. Wie angehende Erzieherinnen und Erzieher lernen, mit diesem großen Vertrauen und auch der Verantwortung umzugehen, das erfahren wir heute von Jenny, denn sie prägt als auszubildende Erzieherin bereits seit 2 Jahren Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren in einer, ja, der würde ich sagen, wichtigsten Phasen ihres Lebens und ihrem Sozialverhalten. Herzlich willkommen, Jenny.
Hallo.
So, zu Beginn unserer Folgen hören wir erst einmal nach, was so du eigentlich mit deiner Arbeit verbindest. Und dafür nutzen wir meistens einen kleinen Gegenstand. Und ich sehe, du hast heute uns etwas Flauschiges mitgebracht.
Ja, ich habe heute einen Elefanten mitgebracht und das hängt damit zusammen, dass ich in der Elefantengruppe tätig bin. Und das ist quasi so ein bisschen unser Maskottchen. Das habe ich heute für euch mitgebracht.
Sehr süß, ja. Ich finde, man verbindet damit auch direkt eigentlich deine Arbeit generell. Ist ja eher ein Gegenstand, den man sonst in der Uniklinik wahrscheinlich nicht an der Hand hat.
Wahrscheinlich nicht.
Aber zuallererst muss ich sagen, dass vielleicht für mich die Vorstellung mit, ich weiß nicht, Kindern im Alter von, generell gibt es ja 0 bis 6 oder auch, also sprich die jüngere Gruppe als auch die ältere Gruppe, mit Kindern, die in der Anzahl von, ich weiß nicht, 20 Stück um einen herumwuseln, stelle ich mir doch recht anstrengend vor und könnte mir vorstellen, dass das vielleicht etwas wäre, wo man doch erstmal reinwachsen muss. Wie kommst du dazu, dass du bei der Vorstellung dir denkst, das macht mir keine Sorge, ich komme damit klar?
Also ich würde sagen, es hängt damit zusammen, dass ich im Vorfeld etwas ganz anderes gelernt habe. Ich komme tatsächlich eigentlich aus dem kaufmännischen Bereich, hatte aber immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich etwas Soziales machen möchte und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, tatsächlich die Erzieherausbildung nochmal zu machen. Ich bin ja nicht mal so jung, ich bin schon 39 Jahre alt und habe mich aber trotzdem vor 2 Jahren nochmal dazu entschieden, die Erzieherausbildung zu machen, in der praxisintegrierten Form. Und für mich war der ausschlaggebende Punkt, dass ich einfach super gerne mit Kindern zusammen bin, auch gerne mit Kindern arbeite und auch gerne meinen Teil zur Gesellschaft beitragen möchte. Und ich glaube, dass ich dadurch als Erzieherin eine gute Aufgabe habe.
Bevor wir auf die süßen Aspekte, nenne ich sie mal, deines Alltags eingehen, du hast gerade davon gesprochen, praxisintegrierte Form bezüglich deiner Ausbildung. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
Genau, und zwar ist es so, dass es zwar unterschiedliche Formen der Ausbildung gibt. Es gibt einmal die Form, dass man die Ausbildung in schulischer Form macht. Das bedeutet, man würde die Ausbildung ist genauso 3 Jahre wie die praxisintegrierte Ausbildung, die ich mache. Allerdings ist es bei der Regelausbildung so, dass man die ersten 2 Jahre quasi in die Schule geht und verschiedene Praktikas absolviert, die über einen kürzeren Zeitraum gehen als 1 Jahr. Und im 3. Jahr hat man quasi das Erkennungsjahr. Mhm. Und da würde man dann quasi 1 Jahr in der Einrichtung arbeiten und sein Kolloquium dann am Ende absolvieren. Die schriftlichen Prüfungen sind dann während der Schulzeit schon gelaufen. Und im letzten Jahr würde man dann die Einrichtung besuchen, man würde ganz normal arbeiten und dann sein Kolloquium am Ende des Jahres dann absolvieren. Und wenn man das besteht, ist man dann staatlich anerkannte Erzieherin. Und in der Form, wie ich es mache, ist es so, dass ich quasi von Anfang an direkt die Schule und die Einrichtung besuche. Die ersten 1,5 Jahre der Ausbildung ist es so, dass man 3 Tage in die Schule geht, also quasi als Studierender geht. Und die letzten 3 Tage in der Woche kommt man in die Einrichtung. Und nach den ersten anderthalb Jahren, für die letzten anderthalb Jahre, ändert sich das quasi dann andersrum. Dann ist es so, dass man quasi 2 Tage die Woche in die Theorie geht und 3 Tage in die Praxis. Das hängt dann damit zusammen, dass ich dann 3 Tage die Woche quasi hier in der Uniklinik in der Kita bin.
Mhm. Ist es so, dass du dann in dem theoretischen Block sozusagen auch erstmal die Grundlagen für deine Praxiseinsätze bzw. deinen Praxisalltag dann lernst? Du hast ja viel mit den Kids zu tun, die gerade noch in der Entwicklung sind. Das heißt, es gibt Aspekte zum Sozialverhalten und zum kommunikativen Verhalten untereinander, wie auch mit den Eltern etc. Ist das auch etwas, was man am Anfang so ein bisschen in der Theorie auch gelehrt bekommt, so ein paar Basisaspekte, wie man nachher das Ganze in der Praxis handelt?
Absolut, es ist tatsächlich gar nicht so wenig. Also wir beschäftigen uns absolut mit der pädagogischen Theorie während der Schultage. Das fängt natürlich von klein an, also jetzt nicht auf das Alter bezogen, sondern mit erstmal kleinen Schritten, die man erlernen muss, wenn man anfängt, und das steigert sich dann über die 3 Jahre dann immer weiter. Und ja, natürlich, man lernt alles in der Theorie, was man dann quasi, wenn man in Einrichtung ist, in die Praxis umsetzen kann. Und man muss ganz normal Klausuren schreiben, man hat Praxislehrerbesuche, also es ist so, dass tatsächlich meine Praxislehrer in die Einrichtung kommen, ich dann Angebote mit den Kindern im Vorfeld überlege und gestalte, die ich dann quasi dann mit den Kindern mache, wenn meine Lehrer kommen und mich dabei beobachten. Die sind dann quasi dann 30 Minuten da und beobachten meinen Umgang und meine Umsetzung meiner geplanten Angebote mit den Kindern. Und dafür werde ich dann auch benotet.
Mhm. Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen auf deinen Alltag eingehen und du sagst, du bereitest ja dann auch so ein paar Einheiten vor oder Übungen etc. Wie sieht denn so ein Alltag von dir generell aus? Also ich könnte mir vorstellen, du kommst morgens rein und dann wird gerufen, hallo Jenny, guten Morgen.
Oh ja, also das ist tatsächlich, finde ich, immer das Schönste, wenn man morgens kommt. Man hat wirklich immer schon einige glückliche Gesichter, die sehnsüchtig darauf warten, dass du halt einfach ankommst. Und man wird immer herzlich morgens begrüßt von den Kindern. Das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Gefühl. Dann kommt man halt einfach auch wirklich gerne zur Arbeit. Und ich würde jetzt natürlich nicht sagen, dass jeder Tag gleich ist, weil mit Kindern ist nie jeder Tag gleich. Allerdings gibt es so ein paar Strukturen, die man ja so in den Alltag mit einbaut. Und das ist dann zum Beispiel erstmal die Frühstückszeit, also die Kinder haben erstmal die Möglichkeit, morgens zu frühstücken, wenn die ankommen, wenn die das natürlich möchten und zu Hause noch nicht gefrühstückt haben. Es gibt natürlich auch immer Kinder, die zu Hause schon was gegessen haben, und das ist auch absolut in Ordnung. Dann wird erstmal das Frühstück gemacht, und wir haben zum Beispiel auch feste Tage, wo wir zum Beispiel Müsli-Tag haben oder ein süßes Tag. Und je nachdem, welcher Tag das dann ist, wird dann auch noch Müsli zur Verfügung gestellt. Milch gibt es natürlich immer. Und genau, dann wird erstmal gefrühstückt. Jedes Kind hat erstmal in Ruhe Zeit zu frühstücken. Wenn dann jetzt nicht unbedingt unser Turntag ist, bewegen sich die Kinder dann im Anschluss erstmal in das freie Spiel. Die dürfen dann frei entscheiden, mit wem und was sie gerne spielen möchten. Und unser Mittagessen findet immer um 11:30 statt. Wir in unserer Gruppe machen das gerne so, dass wir vor dem Mittagessen nochmal einen gemeinsamen Kreis machen. Und da werden dann auch gerne Lieder gesungen, sei es Lieder, die gerade zum Beispiel vor irgendwelchen Festen stattfinden, und unterhalten uns dann auch gerne auch mal über Sachen, was die Kinder zum Beispiel am Wochenende gemacht haben, oder lassen die Kinder sich einfach mitteilen. Das machen wir zum Beispiel immer sehr gerne vor dem Mittagessen. Dann gibt es um 11:30 bei uns zumindest in den Ü-Gruppen Mittagessen. Ü-Gruppen sind alle Gruppen, die quasi über 2 Jahre alt sind, also quasi keine Krippengruppen mehr. Und genau, nach dem Mittagessen machen wir gerne eine Ruhephase, was eigentlich für die Kinder auch immer sehr schön ist, damit die nach dem Essen, bei Kindern schlaucht das Essen natürlich genauso wie bei den Erwachsenen, und dementsprechend ist es gar nicht verkehrt, wenn man dann auch mal so eine Ruhephase dann beginnt. Die kann unterschiedlich aussehen. Wir beziehen dann auch öfters schon mal die Meinung der Kinder mit ein, was sie denn gerne möchten, sei es dass man vielleicht eine Geschichte vorliest oder dass wir ein ruhiges Spielen am Tisch erstmal anfangen und dann, wenn die Ruhezeit so langsam Richtung Ende geht, die Kinder dann wieder selbst entscheiden können, was sie gerne spielen oder mit wem sie gerne spielen möchten. Mhm. Die endet dann meistens so, ja, sagen wir mal 1:30 circa, kommt immer drauf an, inwieweit, man schätzt das bei den Kindern immer ziemlich gut ab, wenn sie wieder gut runtergekommen sind, genau. Und die geht dann meistens ungefähr bis 1:30 und dann fängt die Freispielzeit dann auch wieder an. Mhm. Da dürfen die Kinder sehr gerne dann selbst entscheiden, was sie gerne machen möchten.
Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade der Süßigkeitentag wahrscheinlich doch lieber als einmal in der Woche gesehen wäre.
Also ich glaube, wie bei jedem Kind, ich denke, wir waren als Kind genauso, wäre der Süßigkeitentag am liebsten jeden Tag.
Ja.
Allerdings ist der nur einmal in der Woche, also wenn überhaupt, wir besprechen das vorher immer und geben dann den Eltern auch Bescheid. Allerdings, Süßigkeitentag ist jetzt so groß gesagt, es ist jetzt nicht so, dass die Kinder an dem Tag dann die ganze Brotdose voller Süßigkeiten mitbringen dürfen,
natürlich nicht, nee,
sondern es geht sich dann eher darum, dass man dann vielleicht mal ein Nutella-Brot dabei hat und oder vielleicht mal irgendwas Süßliches, Kleines mit in der Dose mit eingepackt bekommt, damit die Kinder da auch ein Gefühl für bekommen. Mhm. Und ich würde sagen, dass die Eltern das schon ganz gut umsetzen.
Du hast es schon gesagt, nachher gibt es so eine Zeit, wo dann auch die Kinder so ein bisschen selbstbestimmt rumlaufen dürfen und schauen können, was sie machen können. Wie ist es denn für dich, wenn ja dieses Gefühl dabei zu sein bei dem Entwicklungsverlauf auch des Kindes und wie handelt man das, dass man natürlich auch, dass die natürlich auch selbstbestimmt umherlaufen dürfen, aber dass du auch so Anreize gibst, zum Beispiel, hey, jetzt wollen wir aber doch vielleicht mal dieses Interesse irgendwie wecken oder diese Neugier an diesem und diesem Objekt.
Mhm. Wichtig dabei ist tatsächlich immer, dass die Kinder selbst und frei entscheiden können. Also wir zwingen keine Kinder, irgendwelche Dinge zu machen, auf die keine Lust haben. Das finde ich persönlich auch sehr wichtig, weil einfach jeder Mensch Dinge, die er gerne tut, ganz anders ausführt als Dinge, zu denen er gezwungen wird. Das ist einfach nicht richtig und deswegen machen wir das natürlich auch nicht. Klar, wenn es jetzt zum Beispiel geht, dass wir gerade irgendwas Besonderes ansteht und wir dazu irgendwas gerne gestalten möchten, sei es die Gruppe dekorieren, dann bereiten wir Fachkräfte das vor. Oder eher gesagt, ich bald Fachkraft, hoffentlich. und fange dann einfach am Tisch damit an. Und jedes Kind, was gerne dazukommen möchte, darf das gerne tun. Und die Anreize, etwas zu machen, muss man den Kindern ja eigentlich auch nur dann geben, wenn sie selbst vielleicht gerade so ein bisschen ins Stocken kommen und gerade nicht so genau wissen, was die mit sich anfangen sollen. Was aber bei uns in der Gruppe relativ selten vorkommt. Also muss ich echt sagen, dass die da schon alle einen eigenen Kopf haben und auch genau wissen, was sie gerne machen. Und deswegen ist das total ungezwungen, also total entspannt.
Mhm. Ja. Was ist das dann für dich so für ein Gefühl, wenn man dann vielleicht mitbekommt, wo gerade die Kinder auch so ja Stärken und Fähigkeiten irgendwie entwickeln? Es kann ja sein, auf einmal merkt man, okay, der eine hat doch mehr Interesse an den sportlicheren Sachen, der andere möchte eher gerne kreativer sein. Ich stelle mir das als ein ganz schönes Gefühl vor, dass man eigentlich mit dabei ist, wenn ja die Kids aufwachsen und du begleitest die ja so auf ihrem Weg im Prinzip, bist so die begleitende Hand neben den Eltern, genau, die ja dann berufstätig sind und du hast ja dann auch so im Prinzip, wie du sagst, so den halben Tag im Prinzip die Kids um dich herum. Da kriegst du ja auch viel vom Entwicklungsstand etc. mit.
Ich muss dazu sagen, ich finde, das ist total spannend, einfach weil man die Veränderungen einfach sieht und man ja auch weiß, dass man einfach ein Teil davon ist oder war. Und das ist ein absolut schönes Gefühl tatsächlich. Und ich würde sagen, dass jede Fachkraft oder jeder Erzieher oder Erzieherin sowas gerne sieht und man erfreut sich ja mit den Kindern daran, dass sie zum Beispiel neue Ziele oder neue Entwicklungsstände erreicht haben. Also ich würde sagen, das ist ein wirklich schönes Gefühl.
Mhm. Ja. Du sagtest, bei euch gibt es jetzt die Elefantengruppe, wo du genau drin bist. Das heißt, auf der anderen Seite gibt es noch wie viele andere Gruppen? Also wie kann man sich so die Struktur in Anführungszeichen vorstellen?
Also zurzeit ist es so, dass bei uns in den Ü-Gruppen, also Ü-Gruppen sind alle Gruppen, von 2 bis 6 Jahren haben wir zurzeit 3 Gruppen. Das ist einmal die Gruppe, in der ich arbeite, die Elefantengruppe. In demselben Trakt, also im selben Gang die Bärengruppe, die ist auch noch oben. Und im anderen Trakt ist die Marienkäfergruppe aktiv, genau. Und unten haben wir zurzeit einmal die U-Gruppe, also alle Kinder von 0 bis 2 oder 3 Jahren, haben wir einmal die Hummelgruppe, die Fuchsgruppe und die Koala-Gruppe.
Ach süß, also alles Tiernamen.
Genau. War tatsächlich, glaube ich, früher auch mal anders. Mhm. Hat es nochmal so einen Wechsel gegeben. Aber jetzt, seitdem ich in der Einrichtung bin, sind es tatsächlich Tiernamen.
Ja, ich kenne es noch von früher, dass oft ja die Gruppen in Farben unterteilt wurden.
Genau, ich war tatsächlich früher in der grünen Gruppe.
Ah, ja.
Oder in der roten, eins von beiden. No.
Aber süß, mit dem Elefanten gibt es direkt ein Maskottchen, finde ich gut.
Genau.
Du hattest es auch schon so ein bisschen angesprochen. Ihr habt ja nicht nur so untereinander die Kommunikation, sei es mit den anderen Fachkräften, als mit den Kindern ja auch, sondern auch auf der anderen Seite mit den Eltern.
Ja, sehr wichtig.
Warum ist das so ein wichtiger Aspekt? Weil du bist ja auf der einen Seite bei der Entwicklung und dem Laufenlernen, in Anführungszeichen, sozusagen den halben Tag dabei, auf der anderen Seite die Eltern, die ja gar nicht wissen, was so passiert ist. Mhm. Ja, warum ist das so ein wichtiger Aspekt und wie handelt man das?
Das ist ja schon ein sehr guter ausschlaggebender Punkt, dass die Eltern ja gar nicht unbedingt ja natürlich mitkriegen, was tagsüber passiert. Elternbearbeit ist einfach aus dem Grund sehr wichtig, dass Eltern einfach die Experten für ihre Kinder sind. Die kennen ihre Kinder ja nochmal aus ganz anderen Sichten, als wir Erzieher die Kinder kennen. Und ein Austausch ist da einfach extrem wichtig, weil es ja auch eine Vertrauensbasis. Also die Eltern geben ja morgens ihre Kinder ja quasi in fremde Hände ab. Und es ist wichtig, dass Eltern über das informiert sind, was am Tag passiert, und der Austausch ist einfach auch wichtig, um Entwicklungsstände gegenseitig einfach sich zu erklären und vielleicht auch gemeinsam daran zu arbeiten, dass bestimmte Entwicklungen halt einfach auch stattfinden. Es ist für Eltern vor allem sehr wichtig zu wissen, auf welchem Entwicklungsstand ihr eigenes Kind ist. Und vor allem ist es sehr wichtig, Eltern auch ein gutes Gefühl zu geben, dass sie sich einfach auf jemanden, also auf die Erzieher verlassen können und ihr Kind einfach mit einem guten Gewissen über den Tag halt einfach auch in der Kita lassen können. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt ja auch regelmäßig in der Kita-Zeit Entwicklungsgespräche, wo dann auch über den Entwicklungsstand oder über bestimmte Entwicklungen der Kinder mit den Eltern gesprochen wird, damit einfach auch ein Austausch stattfindet, um Erzieherinnen oder Erzieher auch erklären können, was sie so beobachten, und Eltern erklären können, was sie zum Beispiel in der Freizeit beobachten, um zu schauen, ob das Ganze halt zusammenspielt.
Mhm. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da dann manchmal vielleicht doch die ein oder anderen Ansichten aufeinandertreffen, weil sich das Kind vielleicht auch in der Kita anders verhält als vielleicht zu Hause oder andersrum. Wo findet man da so eine gemeinsame kommunikative Basis, dass man trotzdem ehrlich ist, aber auch sagt, vielleicht hat der Kleine heute doch dem anderen mal am Pulli gezogen oder ähnliches?
Also ich würde mal sagen, dass jede Eltern ja über ihr eigenes Kind immer nur Gutes hören möchten. Das ist menschlich, und es ist auch total menschlich, dass Menschen unterschiedlicher Meinung sind oder vielleicht auch unterschiedliche Beobachtungen gemacht haben. Ich würde auch sagen, dass das Verhalten eines Kindes in der Kita natürlich ganz anders ist als zu Hause im Safe Place, sage ich jetzt mal. Mhm. Also da weiß man ja als Kind ja auch, dass man sich ja geborgen fühlen kann und dass man auch einfach mal auch alles rauslassen kann, was man vielleicht in der Kita nicht so machen würde. Wichtig ist, im Umgang mit Eltern immer auf einer wirklich respektvollen Basis zu kommunizieren. Also respektvoller Umgang ist das A und O, anders würde es nicht funktionieren. Und es ist einfach wichtig, die Eltern auch anzuhören. Also wenn Eltern einer anderen Meinung sind oder vielleicht auch einfach, es hat ja nicht mal unbedingt was mit Meinung zu tun, sondern einfach auch mit einer anderen Beobachtung, die sie gemacht haben, als die ich jetzt zum Beispiel am Tag gemacht hätte, dass man die Eltern auch mit Respekt anhört und sich auch deren Seite einfach anhört und das Ganze verinnerlicht und auch dann offen, also Transparenz finde ich da auch ziemlich wichtig, dass man wirklich offen darüber kommunizieren kann. um halt einfach auch das Beste für das Kind rauszuholen. Das funktioniert einfach nur, wenn Erzieher und Eltern zusammenarbeiten, weil Bezugsperson in der Kita ist ja dann der Erzieher und Bezugspersonen zu Hause sind ja dann wahrscheinlich die Eltern. Und das sind ja beides, beide Seiten sind ja Seiten, die für das Kind ja eine Bedeutung haben und die auch wichtig für das Kind sind. Und wenn das Kind merkt, dass diese zwei Parteien nicht einvernehmlich miteinander arbeiten, wird das für das Kind einfach nicht, also kein gutes Gefühl sein. Und das Kind wird es auch merken, auf jeden Fall, das glaube ich,
Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, beide Seiten sind ja sehr prägend.
Absolut.
Dass man sich das auch als Erzieherin in dem Moment auch bewusst wird. Ich finde, das ist so ein Aspekt, den man vielleicht auch sonst, wenn man so ein bisschen darüber hört, auch ja Erzieherin und Kita und so, vielleicht auch vergisst. Das ist ja doch auch ein sehr kommunikativer Beruf, ist gerade in Bezug auf die Elternkommunikation. Was sagst du, sind ansonsten so ja, Fähigkeiten etc., die man auf jeden Fall für deinen Bereich mitbringen muss? Ich merke schon, du brennst für deinen Beruf und hast da großen Spaß dran. Ja. Was sagst du, sind auf jeden Fall ansonsten so Punkte, die man beachten sollte?
Also sehr, sehr wichtig ist die Beobachtungsgabe. Also unser Beruf lebt durch Beobachtung. Also es ist sehr wichtig, Kinder in ihren Taten und in dem, was sie halt tun, auch zu beobachten, um einfach Dinge feststellen zu können, die besonders gut laufen oder vielleicht gerade nicht so gut laufen, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil ich immer sage, oder es ist ja auch nachgewiesen, dass es so ist, jedes Kind oder jeder Mensch entwickelt sich anders und es ist in Ordnung, wenn ein Kind, was 3 Jahre alt ist, vielleicht etwas besser kann wie ein anderes Kind, was 3 Jahre alt ist und andersrum genauso. Und das hat nichts damit zu tun, dass das eine Kind irgendwie schlechter ist als das andere, weil es ist einfach menschlich. Das ist ja auch im Alter so, dass Menschen sich ja unterschiedlich entwickeln. Und deswegen finde ich das immer sehr wichtig, dass man da nicht urteilt. Also beobachten ist wirklich etwas, was sehr wichtig ist für den Beruf. Das macht man sehr viel am Tag, aber auch Einfühlungsvermögen, Empathie, alles Dinge, die sehr wichtig sind für Kinder. Die wollen ja auch ein gutes Gefühl haben und wollen einfach auch Sicherheit haben. Und Sicherheit können die ja auch nur da haben, wo die sich wohlfühlen. Dementsprechend finde ich, dass das schon zwei Charaktereigenschaften sind, die man als Fachkraft so mitbringen sollte. Und Vorurteile sollte man immer ganz wegschieben in diesem Beruf. Also das finde ich, ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass man nie mit Vorurteilen arbeitet. Wir sind alles nur Menschen, um Gottes Willen. Jeder macht auch mal einen Beobachtungsfehler oder trifft vielleicht mal eine kleine Fehlentscheidung, was vollkommen in Ordnung ist. Wir sind keine Maschinen, aber wichtig ist immer, dass man fair dabei bleibt und fair handelt und auch alle Betroffenen Parteien da so ein bisschen, wie sagt man, mit beachtet.
Ich glaube auch den Aspekt, den du gesagt hast, so mit der individuellen Entwicklung, ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, der Mensch neigt ja dazu, sich oft zu vergleichen und dann rennt das eine Kind vielleicht ohne Windel rum, während mein Kind dann vielleicht noch mit rumläuft etc. Und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, also generell ein wichtiger Punkt, dass man das nicht nur auf der einen Seite als Erzieher, sondern auch als Elternteil, wenn man es mitbekommt, dann auf jeden Fall beachten sollte.
Absolut. Kinder entwickeln sich oder lernen durch Vorbilder. Also tatsächlich ist es einfach so, dass Kinder ihre Eltern und allgemein Bezugspersonen ja auch als Vorbilder sehen. Und alles, was du vor dem Kind machst, geht das Kind natürlich davon aus, dass es einfach richtig ist, weil das Kind nicht besser weiß. Also auch wenn ein erwachsener Mensch etwas tut, was vielleicht nicht richtig ist, würde das Kind ja davon ausgehen, dass es richtig ist. Einfach aufgrund, dass das Mindset ja noch gar nicht so weit entwickelt ist bei einem Kind wie bei einem Erwachsenen. Und es ist wichtig, dass man wirklich immer auch als Vorbild funktioniert, also dass man wirklich auf seine Wortwahl achtet. Es ist wichtig mit einem Kind, was gerade vor allem noch in den Altersklassen ist, mit denen wir halt zusammenarbeiten, es ist sehr wichtig, dass man auf seine Wortwahl achtet, weil Kinder das genauso nachsprechen, wie wir es halt vorsprechen. Und es ist ja ganz normal, dass Kinder ja keine Satzbildung oder grammatische Fehler beim Sprechen oder bei der Satzbildung machen. wichtig ist, dass man es dann einfach beim Antworten richtig wiederholt, damit das Kind sich das so gut einprägen kann und einfach auch den richtigen Weg dann lernt, ja.
Ich habe eine große Verantwortung, die doch dann auch da auf dir liegt in dem Moment, oder? Als Vorbild zu fungieren für gerade diese prägenden Jahre am Anfang des Lebens.
Da wächst man rein, würde ich jetzt sagen. Das kommt von ganz alleine, wenn du davon überzeugt bist, dass du diesen Beruf machen möchtest, dann, also ich achte nicht mehr genau darauf, was ich sage, weil ich weiß, dass es einfach mittlerweile eine Routine ist, dass ich auf meine Wortwahl irgendwie achte, unbewusst. Ich kann das gar nicht so richtig erklären, aber es kommt nicht vor, dass ich am Tag irgendwie ein blödes Wort irgendwie benutze, was nichts in einem Kinderkopf irgendwie zu suchen hat.
Ja. Das spricht ja aber auch da für deine Berufswahl, dass du dir gar nicht mehr so Gedanken darum machen musst, gerade weil du da so eine Freude und so einen Spaß dran hast. Gehen wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Ende. Das heißt, irgendwann werden die Kinder ja auch die Kita verlassen.
Das ist ja immer so meine emotionale Zeit, muss ich sagen. Man begleitet die Kinder ja auch über mehrere Jahre und wie wir ja eben schon mal gesagt haben, fangen die Kinder oft bei Null an und gehen dann als total selbstbewusste Sechsjährige dann aus der Kita wieder raus. Und man verbringt ja auch sehr viel Zeit mit den Kindern einfach, sei es am Tag oder halt einfach auch über die Jahre. Und es ist schon öfters mal so, dass zumindest bei mir dann auch schon mal ein Tränchen fließt, wenn die Kinder die Kita dann verlassen. Vor allem so die Kinder, wo du den engsten Bezug zu hattest, die aus deiner Gruppe kommen. Aber ich freue mich auch immer für die Kinder sehr darauf, weil das für die Kinder erstmal wieder so einen Schritt zum Großwerden irgendwie mitbringt. Und da sind die Kinder immer sehr stolz drauf. Also die freuen sich immer sehr darauf, Schulkinder zu werden, zumindest die meisten. Und erzählen einem dann auch stolz, dass es Vorschulkind ist. Und das ist natürlich wiederum auch super schön. Und deswegen, klar, es ist emotional, aber es ist nicht negativ emotional. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh nein, bitte nicht, sondern ich freue mich für die Kinder sehr, für den weiteren Lebensweg. Aber ich werde sie natürlich im Alltag auch vermissen.
Ja. Ich glaube, das ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Gerade auf der einen Seite begleitet man sie so und entlässt sie dann in ihre Zukunft. Auf der anderen Seite musst du aber auch schon wieder flexibel sein und dich dann auf die neuen Kids einstellen, die dann wieder kommen. Trotz der emotionalen Ebene auf der einen Seite muss man dann wieder einen klaren Fokus haben auf das, was dann wieder ansteht. Ne?
Beide Seiten sind ja auch toll. Also es ist ja auch toll, im Endeffekt geht es dem kleineren Kind ja nicht anders. Es fängt ja dann auch die Kita-Zeit an und das ist ja auch wieder eine Entwicklung, also eine Veränderung, eine Transition, die da irgendwie stattfindet und auch für die ist das ja dann aufregend und toll und da ist es natürlich auch immer sehr wichtig, dass gerade bei den Kleinen, dass sie dann wirklich jemanden haben, die dann mit denen die Eingewöhnung machen, mit denen die sich halt wirklich auch wohlfühlen und zu denen sie dann auch einen Bezug haben, damit das besonders gut funktioniert. Ja,
ja, ein sehr spannender Einblick in deinen Alltag. Du bist im Prinzip als Erzieherin und Erzieher Partner der Eltern und gerade wenn es um Balance in Familie, Erziehung und Job geht. Ich finde, das war ein sehr spannender Einblick in deinen Alltag, nämlich von dir haben wir heute erfahren, wie es eigentlich so ist, in der Kita zu arbeiten. Danke dir für das offene und ehrliche Gespräch.
Sehr gerne, vielen, vielen Dank.